Herzlich willkommen in der BX Blogger Lounge dieses Jahr zum Börsentag 2025.
Mein Name ist Olivia Hebel.
Ich gehöre zum Team der BX Swiss. Die Herren stehen da drüben, also gerne unseren Stand auch mal im Laufe des Tages besuchen. Und ich freue mich heute, das Auftakt-Interview zu geben zum Thema Edelmetalle 2025, der letzte sichere Hafen in stürmischen Zeiten. Und diese Frage werde ich erörtern mit meinem heutigen Gast, unserem Rohstoffexperten, Professor Dr. Thorsten Denin. Ich freue mich, dass er da ist. Ja, lieber Thorsten, letztes Jahr standen wir auch schon auf der Bühne, haben über Rohstoffe gesprochen, natürlich unter anderem Edelmetalle. Damals notierte der Goldpreis bei ca. 2500 US-Dollar und Silber lagen wir bei 30 US-Dollar. Mittlerweile, ein Jahr später, notiert Gold bei ca. 3600 Dollar und bei Silber sind wir bei 42 US-Dollar angelangt. Also eine beeindruckende Rallye. Man hat das Gefühl, es hört gar nicht mehr auf. Bitte nimm uns doch mal mit und erklär uns, welche Faktoren in diesem Jahr zu dieser beeindruckenden Rallye geführt haben.
Ja, ich glaube, die Entwicklung der Edelmetalle ist natürlich das, was die meisten halt interessiert, auch wenn wir einen Fokus auf den gesamten Rohstoffmarkt haben. Das heißt, wir schauen auf Rohstoffe wie Öl, wie Kupfer, also Industriemetalle, unser Favorit ist Silber. Aber ich glaube, Gold und Silber sind natürlich das, was momentan gezogen hat und wo viele Rohstoffe einfach noch hinterherlaufen. Und natürlich, die Performance ist da einfach atemberaubend, wenn man das sieht. Die 100er-Dollar-Marken beim Gold sind ja mir nicht sinnlos gefallen. Und ich habe auch vor ungefähr einem halben Jahr einen Vortrag gemacht, wo es hieß, wenn die 32, 33er Marke bei Silber fällt, dann geht es auch beim Silberpreis endlich deutlich nach oben. Und ich glaube, das ist, was wir gerade im Anfang sehen. Ich meine, 42, 43 Dollar Silber. Wir gehen davon aus, dass wir 44 bis 48 Dollar zum Jahresende sehen und vielleicht sogar 60 bis 80 Dollar Ranges bei Silber über die nächsten 12 bis 18 Monate. Ja, also ein bis anderthalb Jahre. Aber was hat gezogen? Ich meine, viel Verunsicherung durch Trump und Co. Aber die Frage ist, sind es die Edelmetalle, die anziehen oder sind es die Währungen, die an Wert verlieren? Wir haben ja die sehr interessante Lage vom Schweizer Franken. Wenn wir den Schweizer Franken zum Dollar sehen, machen wir auch ein Low zum Low zum Low. Ja, wir sind jetzt sogar auf die 78 Cent gefallen. Ja, von der Seite ist es das Gold in Dollar und das auch das Gold in Euro, was natürlich besonders profitiert hat. Ja. Mhm. Edelmetalle klicken seit vielen Jahren die richtigen Boxen. Sie sind jetzt seit 2 Jahren in einem stärkeren Aufwärtstrend. Und sowohl wir als auch andere Institute, wie zum Beispiel Goldman Sachs, sehen den Trend nicht zu Ende. Ja, sondern Goldman Sachs hat kürzlich die Headline rausgebracht, 5.000 Dollar Gold. Was muss passieren? Ja, 5.000 in der Range. 4.000 wäre wahrscheinlich einfach zu konservativ. Das sind ja noch 200 Dollar. Dafür braucht man keine Studie mehr schreiben.
Und sag mal, was muss man bis zum Ende des Jahres jetzt noch im Blick behalten als Anleger für Ereignisse, was die Preise von Gold und Silber beeinflussen könnte?
Ja, Währung ist das, der zentrale Punkt. Dann natürlich die Zinslage. Die Zinsen sind ja auf dem Rückwärtsgang, jetzt auch mit den Amerikanern, die jetzt gerade nach einer langen Pause die erste Zinssenkung gemacht haben. Und für Gold, Silber entscheidend ist es der Realzins, das heißt Zins minus Inflation. Ja, das heißt, die Inflation steigt ja. Sie steigt ein bisschen versteckt, wenn wir es in den USA uns anschauen. Die Kerninflation geht ja hoch. Und was die Inflation in den USA noch bremst, sind die niedrig gehaltenen Ölpreise. Übrigens, wenn man so auf das nächste Quartal guckt, eine sehr interessante Entwicklung. Öl ist ja relativ gesehen günstig. Wenn da ein bisschen Bewegung reinkommt durch die Geopolitik oder durch die Hurricane-Saison, die im Oktober, November ja anfängt, da gibt es immer mal Produktionsausfälle. Wenn der Ölpreis anzieht, hat man gleichzeitig einen Push auf die Inflation. Damit hat man auch einen Push wieder auf den Goldpreis. Ja, aber ich glaube, der kurzfristig bestimmende Faktor ist einfach die Unsicherheit an den Märkten, losgelöst von den oder ausgelöst von den Trumpschen Zöllen und natürlich mit dem Umgang mit der fast neutralen oder fast unabhängigen amerikanischen Zentralbank. Das heißt, hier sieht man natürlich das Währungssystem ein bisschen, ich will nicht sagen kippen, ja, aber ein bisschen in Gefahr, die Unabhängigkeit zu verlieren. Und das spricht natürlich für viele einfach, ich brauche was anderes als Dollar. Und der Ausweg aus dem Dollar sind entweder die Edelmetalle physisch oder Kryptos auf der digitalen Seite.
Jetzt haben wir über Faktoren gesprochen, die die Preise pushen. Aber kannst du uns auch Faktoren nennen, die die Preisentwicklung belasten?
eigentlich würde man sagen, wenn die Aktienmärkte oszillieren, spricht das eigentlich nicht unbedingt für die Edelmetalle. Edelmetalle ist ein Safe-Haven-Investment. Das heißt, immer ein Investment, wenn es heißt, an den Märkten Risiko rausnehmen. Risiko rausnehmen, das heißt, es werden gefragt, kurzlaufende amerikanische Schuldverschreibungen, Treasuries oder halt Edelmetalle oder Cash. Cash ist dann King. Momentan haben wir eher boomende Märkte. Wir haben den S&P 500 in den USA auf einem Allzeithoch. Ja, auch die europäischen, die Schweizer Aktienmärkte, zwar nicht ganz so extrem, aber gut unterwegs. Es sind in Amerika gerade wieder die Tech-Werte, die logischerweise ziehen. Und steigende Aktienmärkte und steigende Goldmärkte passt normalerweise nicht zusammen. Ja, das ist wie ein Markt hat normalerweise recht. Ja, und ein Markt läuft mit, aber muss korrigieren. Ja, die Frage ist jetzt, welcher Markt ist es zuerst, der ein bisschen nachgibt? Sind es die Aktien? Ja, oder sind es die Edelmetalle?
Und was Anleger immer besonders interessiert, welche Anlageform ist aktuell die attraktivste? Weil wir haben ja eine Vielzahl von Möglichkeiten. Ich kann Minenaktien holen, ich kann in ETFs investieren, sogar tokenisierte Edelmetalle in Zukunft.
Ja, das ist ein gutes Beispiel, weil die Wahl des Investment oder der Investmentform ist natürlich nachher entscheidend, was kommt dabei raus. Es ist immer eine Sache, was erwarte ich an Kursentwicklung, Preisaufschlägen, zu dem, was ich bereit bin, auch an Risiko, an Schwankungen zu akzeptieren. Und so geht eine physische Edelmetallanlage natürlich, ist deutlich konservativer als beispielsweise Gold- und Silberaktien zu kaufen. Wir sehen in dem Markt bei Gold- und Silberminen, das heißt Aktien, noch ein enormes Aufholpotenzial. Weil ich freue mich vielleicht gleich auf ein paar Fragen zu dem Thema, einfach um auch von meiner Seite als Profi einzuschätzen, ist es ein Markt, wo man denkt, der ist schon in der Allgemeinheit angekommen, ist es ein Markt, der irgendwie schon im Peak ist. Wir sehen es nämlich anders, vorweggenommen, weil die Aufmerksamkeit für Gold und Silber und für Gold- und Silberaktien für die Institutionellen ist noch sehr, sehr gering. Man wird denken, ich habe meine erste Goldstudie bei der Deutschen Bank vor 20 Jahren geschrieben. Da hat der Goldpreis bei $320 gelegen pro Unze. 20 Jahre. Ja, wir haben eine langsame Entwicklung, 500, 600, 700, 800. Dann haben wir mal die 1000 geknackt. Wir haben viermal versucht, die 2000er Marke zu knacken. Und seitdem geht es eigentlich sehr steil nach oben. Da ist immer ein bisschen Luft für eine Korrektur, auch mal nach unten auf dem Weg zu den 5000. Ja, aber wenn wir sehen, ist diese Hosse, ist dieser Aufschlag so, dass Gold in jedem Portfolio liegt bei den Profis? Nein. Sind Gold- und Silberaktien in der Allokation von Aktienfonds drin? Nein, sind sie nicht. Denn Gold- und Silberminen haben immer noch einen Anteil von weniger als 1% an der globalen Marktkapitalisierung. Das heißt, sie fallen immer noch unter das Radar. Man konzentriert sich lieber auf eine Palantir, auf eine Nvidia, auf ein paar Tech-Aktien, weil die in der Summe viel größer sind als die gesamte Marktkapitalisierung von Gold- und Silberminen zusammengenommen. Und das macht es natürlich für uns als Anleger spannend. Ja, aber es ist ein Markt, der noch zurückgeblieben ist, der profitiert von hohen Gold- und Silberpreisen und wir haben noch ein Wahnsinnswertaufholpotenzial. Also ich freue mich heute hier am Morgen zu sein. Ich habe den Rückblick vom letzten Jahr und ich denke mal, wir uns einem Jahr vielleicht nochmal sehen sollten, wenn du mich nochmal einlädst. Hoffe ich, dass wir gerade auf diesem Aktienbereich bei Gold und Silber nicht 10-15% gemacht haben, sondern wir reden über eine Verdoppel-, Verdreifachung, Vervierfachung, die ja möglicherweise in der Luft liegen könnte.
Vielen Dank. Und jetzt nochmal ganz konkret, du hast es zwar schon erwähnt, wieso die Silber- und Goldpreise sich entwickeln, aber wenn du jetzt über 2025 hinausblickst, deine Prognose?
Also über das Jahr hinaus, mein Goldman Sachs hat ja auch nicht gesagt 5.000 now oder 5.000 zu dem und dem Datum, sondern 5.000 ist beim Goldpreis drin, wenn wir weiter diese Querelle mit der Fed haben. Ich denke, wir haben in den nächsten Monaten, also zum Jahresende, moderate Aufschläge bei Gold von vielleicht Richtung 8-10%. Wir haben potenziell, wenn wir nicht auf 5.000 uns fokussieren, irgendwo im Bereich von $4.500 die Basisprognose liegen. Wir haben natürlich noch, ich sag mal so, Außenszenarien, wo wir sagen, wenn das und das und das eintritt, sehen wir den Goldpreis A weniger hoch oder sogar noch deutlich höher als das. Aber 4,2 bis 4,4 für 2026, so ein Preisband, was wir für Gold erwarten, das klingt recht hoch. Wenn wir es vergleichen mit dem, was wir bei Silber aktuell sehen, Ja, wir sehen bei Silber einfach, darum haben wir hier auch ein Produkt aufgelegt, was nur auf den Silberpreis abzielt. Wir sehen bei Silber einen Anstieg von derzeit 42, 43 Dollar, ja, auf einen Preisband von 60 bis 80. Ja, das heißt, wenn man das jetzt mal prozentual sieht, sehen wir also Silber mit dem Potenzial einer Preisverdoppelung versus Aufschlägen von 10-20% bei Gold. Das ist dem geschuldet, dass die Gold-Silber-Ratio einfach mal nachholen müsste. Ja, ein Aufholpotenzial. Und weil das Silber natürlich für viele Anwendungen noch gebraucht wird und der Markt im Defizit ist. Ja, erst hausiert der Silbermarkt, dann folgt der
Goldmarkt.
Erst hausiert der Goldmarkt und dann folgt der Silbermarkt, wollte ich sagen. Ja, und das ist beim gesamten Rohstoffmarkt so. Der Goldmarkt ist jetzt vorausgelaufen. Es ist einfach eine Lektion der letzten 20 Jahre, sage ich mal, dass der Rohstoffmarkt als Ganzes dem Goldmarkt auch hinterherläuft. Und das ist natürlich für die nächsten Monate Entwicklung, die uns sehr freut.
Gut, vielen lieben Dank für die Ausführungen zu Gold und Silber. Und wenn ich dich jetzt schon hier habe als Experte für Rohstoffe, möchte ich natürlich die Gelegenheit nutzen und dich noch zu ein paar anderen Rohstoffen befragen. Und zwar würde ich
Gut, dass du mich nicht zu Tech-Aktien fragst.
Nein. Wir starten mal mit Kupfer. Kupfer unverzichtbar für Bereiche wie Elektromobilität oder erneuerbare Energien. Man hört aber auch immer wieder von einem Angebotsengpass, wenn es um Kupfer geht. Wie ist denn die Lage auf dem Kupfermarkt?
Ja, ich meine, der Kupfermarkt hat einfach den spannenden mittel- bis langfristigen Ausblick, weil einfach deutlich mehr Kupfer durch die Elektrifizierung, durch die E-Mobilität, durch das Elektrofahren gebraucht wird. Das heißt, über die nächsten 1-2 Dekaden braucht man nochmal ein Volumen des heutigen Kupfermarktes. Das heißt, der Markt muss sich verdoppeln. Davon abzugrenzen, also das ist eine sehr große Herausforderung für die gesamte Industrie. Ja, weil einfach der traditionelle Kupfermarkt ist da, den ich brauche für den Hausbau, Immobilien, für Infrastruktur, für viele Anwendungen. Aber durch dieses Wachstum bei erneuerbaren Energien, Elektrifizierung und Co. kommt halt nochmal ein gesamter Kupfermarkt hinzu. Ja, darum sagt der Goldman zum Beispiel, Kupfer ist quasi das grüne Metall der Zukunft als Titel. Ja, aber davon würde ich abheben, kurzfristige Angebotsengpässe. Das kommt immer mal vor. Wir haben eine sehr konzentrierte Kupferproduktion. Chile ist das größte produzierende Land. Die USA haben dieses Jahr für Furore gesorgt, indem sie zuerst gesagt haben, hey Leute, Kupferimporte, 50% Steuern drauf. Hat sich nicht durchgehalten, aber man hat in der Zeit gesehen, dass plötzlich der amerikanische Kupferpreis 30% über dem London-Kupferpreis gehandelt hat. Für die Minen war das gut, für viele Anleger war das gut. Ja, das hat man zurückgenommen, hat man bei Gold auch gesehen, als es hieß, hier Goldbarren aus der Schweiz, bitte mal 50% Steuer drauf seitens der US-Regierung. Hat man aber auch gesehen, das kann man nicht machen, also sind wir zurückgerudert. Also kurzfristige Supply, wir sagen das Supply Disruption, so kurzfristige Angebotsschwierigkeiten mit Streik in der Mine, Malwetterphänomene, Ausfall, bis hin zu solchen politischen Unwägbarkeiten gibt es immer. Aber ich glaube, der interessante Punkt bei Kupfer ist dieser langfristige Wachstumspfad hin von derzeit $10,000 die Tonne, wo man sich gewöhnen muss, dass man in Zukunft wahrscheinlich 15, 16, 18.000 Dollar die Tonne Kupfer bezahlen muss. Ja, was dann nicht relevant ist für die Anwendung, ja, aber relevant für die Minengesellschaften, die damit Geld verdienen.
Okay, gut. Auf der anderen Seite haben wir auch eine weltweite große Nachfrage nach Strom, also einfach bedingt durch Rechenzentren, die gebaut werden müssen, wenn es um den Bedarf seitens künstlicher Intelligenz geht. Und in diesem Zusammenhang spricht man immer wieder von der Renaissance der Kernenergie, was ja wiederum eine Konsequenz auf die Urannachfrage hat. Was hast du dazu zu sagen?
Ja, um zwei Ecken gedacht, ist Uran einfach mit das beste Investment, um Artificial Intelligence, um künstliche Intelligenz zu ermöglichen. Weil wir haben das, wir sehen das bei ChatGPT und anderen Chatbots, wir sehen das bei Anwendungen, Wachstum-KI, wir sehen das auch bei Krypto, mit der Blockchain. Der Energiebedarf steigt, wir brauchen Strom. Ja, und wo sind die Zentren für KI? Das ist USA, ja, das ist Asien, vielleicht noch ein bisschen in der Schweiz. Die Zentren müssen mit Energie versorgt werden und die dürfen nicht unter der Dunkelflaute leisten. Heißt ja nicht, wenn es irgendwie dunkel draußen ist, dass man bitte da nicht die KI benutzt. Und das ist der Grund, warum die großen Tech-Konzerne in den USA, das heißt Amazon, das heißt Meta, ja, jeder von den großen Tech-Unternehmen hat in den letzten Monaten langfristige Abnahmeverträge mit Versorgern geschlossen. und zwar Versorgern, die Kernkraftwerke betreiben. Das heißt, wir sehen hier über, aber das ist eine Entwicklung für 10 Jahre und länger, wir sehen ja einfach diese Renaissance der Kernkraft, die ja auch in der Europäischen Union als grün gelabelt wird, als nötig an, um eine dauerhaft sichere und stabile Energieversorgung speziell für Datencenter zu holen. Man kann in Datencenter investieren, klar, man kann in die Tech-Konzerne investieren, man kann aber auch in den Strom, der daraus erzeugt wird, investieren. Und meine Rationale ist, das Futter für Kernkraftwerke, das ist Uran, das braucht 2-3% der Inputkosten eines Kernkraftwerks um die Stromerzeugung. Wenn sich der Uranpreis von 70, 75, 80 Dollar pro Pfund auf 160 oder 200 Dollar verdoppelt und verdreifacht, ist das für ein Kernkraftwerk völlig egal. Eine Uranmine, da gehen aber dann allerdings die Champagnerkorken auf. Ja, weil für eine Uranmine ist das ein Unterschied. Die fangen an, bei 45 Dollar Geld zu verdienen. Die nächsten 10, 20 Dollar sind da, um die Leute zu bezahlen. Und alles ab danach ist im Prinzip Feierstimmung.
Okay. Gut, dann noch den dritten Bereich, so die Agrarrohstoffe. Also wir kriegen es ja mit, wenn wir einkaufen, Kaffee, Kakao, Zucker, die Preissteigerung oder der Preisabfall. Warum sind diese Märkte, die Agrarrohstoffe, so volatil?
Ja, ich meine, bei Agrar, wenn wir über den gesamten Rohstoff mal gucken, wir haben ja die Metalle, wir haben die Energieträger, dann reden wir über eine direkte Rohstoffanlage. Und Agrar ist ein Bereich, der ist zweigeteilt. Einmal in Getreidemärkte, das heißt Weizen, Mais, Soja, und deren Produkte und die sogenannten Soft Commodities, das heißt Kaffee, Kakao, auch Zucker und noch ein paar exotische andere Sachen wie Baumwolle und Orangensaft. Ja, und der Agrarbereich ist der sensibelste, was das Thema Klimawandel angeht. Wir haben heute einen Hammertag, ja, 25, 26 Grad, am Nachmittag geht es nochmal Richtung 28 Grad. Bin begeistert, dass trotzdem so viele Leute da sind, statt am See zu sitzen und einen Aperol Spritz zu trinken, was ich gleich machen werde, aber es ist ein Hinweis dafür, Klimawandel ist ein Punkt, der natürlich durch Ernte, durch Saatperioden die Preise für Agrargüter beeinflusst. Und die Agrargüter, die gerade Preiskapriolen haben, das heißt Hochwerte wie Kaffee, Kakao, auch Zucker oder Orangensaft, sind die, die momentan unter den Wetterbedingungen leiden. Wir haben ein bisschen falsch gelegen, wir haben eigentlich gedacht, dass in einer Krisenstimmung, wie jetzt mit Russland, Ukraine, eher die Getreidemärkte profitieren. Die Getreidemärkte sind relativ langweilig, die gehen seitwärts in der Entwicklung, aber die Soft Commodities sind durch die Decke gegangen. Wir haben Preisanstiege beispielsweise, nur mal um sowas, auf sowas guckt man ja normalerweise nicht. Man hat vielleicht den Eindruck, Kaffee ist ein bisschen teurer geworden, ja, die Profitabilität von Starbucks sinkt, okay. Aber wer weiß schon, dass der Kakaopreis von 1.000 Dollar die Tonne auf 2, auf 3, auf 4, auf 6, auf 12.000 Dollar die Tonne gestiegen ist, innerhalb von einem Jahr. Ja, das heißt, an der Elfenbeinküste ist die große Partystimmung ausgebrochen, weil man kann natürlich diese Ernten nicht innerhalb von einem Jahr irgendwie steigern, sondern es sind Zyklen von 5-6 Jahre, bis man Produktion ausweiten kann. Ja, und sowas hat man auch bei Kaffee gesehen, sowas hat man auch bei Orangensaft gesehen. Es ist ein volatiler Bereich, aber es ist im Rohstoffmarktbereich, der an zwei wichtigen Faktoren hängt. Das ist einmal Wetter und damit Klimawandel. Mehr extremes Wetter, schlechter für uns, gut für die Preise. Und der zweite Faktor ist Demografie. Ja, das heißt, eine wachsende Weltbevölkerung heißt und eine etwas wohlhabendere Weltbevölkerung, mehr Nachfrage nach Brot, mehr Nachfrage nach anderen Getreideformen fürs Essen, aber auch für Kaffee, Kakao und Zucker logischerweise. Um nicht davon zu reden, dass natürlich die Fleischnachfrage auch springt, die an den Agrarpreisen gekoppelt ist.
Okay, danke für die Ausführung.
Also du siehst, Rohstoffe, es ist ein breites Feld, man könnte da eine ganze Menge reden. Ich glaube, ein wichtiger Faktor ist einfach noch das, was wir momentan mit Militärausgaben und Rüstung sehen. Weil alle gesagt haben, ja, Öl, Industriemetalle, die Nachfrage ist doch eher rückläufig und stabil. Ja, dann versuch doch mal einen Panzer, der aus Plastik ist, zu fahren. Ja, oder irgendwie Munitionsfabriken aufzubauen, die Plastikmunition zu verschieben. Also was da einfach an Basisnachfrage plötzlich neu auf den Markt kommt, nach Industriemetallen.
Da passt jetzt meine Abschlussfrage, bevor ich quasi das Mikro ins Publikum reiche. Kannst du uns noch 3 Rohstoffe nennen, wo du sagst, die sind extrem spannend, also wie du es gerade schon angefangen hast?
Ich hab die Frage im Vorfeld gesehen, warum war ich vorbereitet, muss ich sagen. Ich habe gesagt, meine Antwort ist Silber, Silber und Silber. Ja, also man muss natürlich ein Auge auf den Silberpreis haben. Seit Monaten halte ich Silber raus. Es gibt Leute, die für Silber die Fahnen schwenken seit einigen Jahren. Ja, ich habe diesen Trend auch gesehen, aber ich habe vor ein paar Monaten damit angefangen und habe im April ein Produkt zu dem Thema auch aufgelegt, in Kooperation mit euch. Aber der Punkt ist, Silber hat, glaube ich, vom absoluten Preisausblick und vom Preis in Relation zum Risiko das größte Potenzial. Edelmetalle sollte man momentan haben. Das heißt, wenn man in dem Punkt wird, ich würde eine Top 4 sagen. Ja, Gold und Silber, Silber übergewichten, wenn wir sagen, das ist Nummer 1. Kupfer haben wir gerade drüber gesprochen. Muss man mittel- bis langfristig auf der Agenda haben, was Kupferminen angeht. Ja, und ich weiß, du würdest jetzt gerne hören, Uran. Uran ist top. Uranminen sind aber auch ein bisschen volatil. Unsere Top-Picks beispielsweise hier Cameco und NextGen, wenn man das in dem ETF anguckt, ist bestimmt ein tolles Investment. Wenn man das zusammenfasst. Ich würde aber das Auge noch zum Abschluss genau auf einen Rohstoff binden, der in dem Umfeld ein bisschen untergeht. Und ich glaube, das ist die kurzfristige Chance für das vierte Quartal. Und das ist
was?
Ein Spaß. Und das ist Rohöl. Ja, Rohöl von vielen eigentlich totgesagt. Und der Grund dafür, dass momentan die Inflation in den USA noch unter Kontrolle ist. Ja, das ist der einzige Grund, warum die Inflationsrate in den USA bei 2,7, 2,9 liegt und nicht bei 3,5 bis 4. Weil der Ölpreis fast künstlich durch Reserveerlasse im Prinzip auf diesem 60er Niveau gehalten wird. Mein Blick auf die Märkte ist, dass wir im vierten Quartal einen Sprung bei Öl sehen. Zum einen geopolitisch. Ja, geopolitische Spannungen sind immer auch eine Risikoprämie auf den Ölpreis. Das ist fast wie ein Naturgesetz. Und das zweite Naturgesetz ist einfach, wir können uns nicht gegen das Wetter stellen. Oktober fangen immer im Nordatlantik die Hurricane-Saison an. Ja, ich gucke mir den Markt seit über 20 Jahren an. Und man kann immer gucken, ab Oktober gehen die Stürmer da los. Und wer zum Beispiel in die Wettervoraussagen von NOAA und sowas guckt, wenn die Leute noch arbeiten dürfen und nicht entlassen worden durch Präsident Trump, sieht man im Prinzip eine Hurricane-Prognose. Und dann heißt es, es wird erwartet, die Hurricane-Saison ist durchschnittlich oder wow, wir haben viele Stürme und frühe Stürme. Die letzten 2-3 Jahre waren eher unterdurchschnittlich. Das heißt, statistisch spricht eigentlich viel davon, dass wir mal wieder eine überdurchschnittliche Hurricane-Saison in den USA bekommen. Und was ist die Auswirkung? Nordatlantik-Hurricane-Saison heißt Produktionseinschließung, Ausfälle temporär im Golf von Mexiko, oder Entschuldigung, vom Golf von USA, Amerika heißt er jetzt. Ja, aber die Plattformen müssen im Prinzip in Maintenance gehen, die werden geschlossen, das heißt, es fällt Produktion aus und der Preis steigt. Ja, wenn der Preis auf 70, 75 Dollar hochgehen sollte, hat man einen sehr großen Push für die Rohstoffmärkte, weil Öl immer hiermit zugehört. Aber vor allen Dingen hat man den Preisaufstieg auch wichtig für den Öl- und Gassektor. Und der ist natürlich durch diese Angebotserwartung bisher belastet worden. Ja, der Nahe und Mittlere Osten hat hier Präsident Trump ein sehr großes Geschenk gemacht. Das Geschenk heißt Produktionsausweitung bei niedrigen Preisen, um die Preise unten zu halten. Wenn jetzt Wetter und Geopolitik dagegen sprechen, ist der nächste Preispush im Rohstoffmarkt, der den Rohstoffmarkt hinter dem Goldmarkt herschickt, der Ölbereich. Und darauf können wir fürs vierte Quartal dann vielleicht anstoßen.
Ja, vielen lieben Dank. Das war ja ein toller Abriss über alle möglichen Rohstoffe. Und jetzt gebe ich gerne an Fragen ab im Publikum. Wir haben hier Katrin mit dem Mikro. So.
Also die erste große Frage, die ich habe, ist betreffend Silber. Da bin ich auch sehr bullisch. Können Sie was zum Defizit sagen über Silber? Wie sehen Sie die Lage beim Silber in der Zukunft mit dem Defizit? Man sagt ja immer, es ist zu wenig da und es wird künstlich gedrückt oder so. Wann kommt die Interesse vom Publikum für Silber? Ich meine, wenn der Markt steigt, irgendwann merken das die Leute und kaufen, oder? Dann habe ich noch gehört, dass Zentralbanken sich überlegen, auch wieder wie vor 100 Jahren Silber neben dem Gold zu haben, weil es ist ja interessant. Und wie sehen Sie die Möglichkeiten mit Anlagen in reinen Silberminen oder ETF? Danke viel.
Das sind.
Jetzt gibt es einen Silbervortrag.
Ich überlege gerade, ob ich die Frage 2 noch rekapitulieren kann. Die Frage 3 ist relativ einfach zu sagen, weil Silber und Zentralbanken, ich denke, die Zeit ist vorbei. Aus einem ganz einfachen Grund. Nicht, weil es Sinn machen würde, es macht Sinn. Ja, aber einfach schauen mal auf den Wert, eine Unze Silber versus eine Unze Gold. Das heißt, die Wertdichte. Das heißt, wenn Zentralbanken anfangen wollten, Silberbestände aufzubauen, müssten sie enorm große Lagerbestände haben, ja, also Volumen. Ja, man sieht das als vielleicht als Hobbysammler zu Hause, wenn man mal in seine Schatulle oder seinen Tresor guckt und zum Jahresende mal zählt seine paar Silberunzen und seine paar Goldunzen. Ja, ich mache das mit meiner Tochter immer sehr gerne. Ja, macht ihr immer sehr viel Spaß. Sie ist 4, sie mag noch zählen. Aber man sieht, dann hat man einen Haufen Silberunzen und das ist gerade mal ein Bruchteil vom Goldpreis. Ja, das heißt, dieses Argument Wertdichte spricht dagegen, dass Länder als Zentralbanken meines Erachtens zurück zu einer Silberkopplung gehen, wie wir sie im Bimetallstandard zum Beispiel vorher hatten. Ist ein super interessanter Gedanke, aber ich denke, die Praxis spricht dagegen. Über das Defizit im Silbermarkt, das heißt, es gibt weniger Minenproduktion als die Nachfrage, da reden wir jetzt das vierte Jahr drüber. Ja, und der Silberpreis ist nicht wirklich, er ist gestiegen, aber wenn man sieht, wie der Goldpreis gestiegen ist, fragt man sich als Silberinvestor immer so, $18, $20, $25, $30. Na gut, jetzt sind wir bei $42, $43, ist schon ein bisschen interessanter. Aber wie gesagt, über das Defizit reden wir seit 4 Jahren. Was ist die Konsequenz? Marktdefizite in allen Rohstoffen werden immer über Lagerbestände abgefangen. Ja, das heißt, wenn die Nachfrage, wie zum Beispiel in der Industrie, die ja seit 4 Jahren über der Minenproduktion liegt, Minenproduktion aus Silber kommt aus Silberminen plus Minen, die Silber noch so als Dabeiprodukt nebenher produzieren, Industriemetallunternehmen, sehen wir die Lagerbestände, wir können diese Lagerbestände leider nicht offiziell auf den Punkt verfolgen, es gibt da nur Schätzungen drüber, ja, und wir sehen im Prinzip die verfügbaren Lagerbestände abschmelzen und wir sind möglicherweise momentan in einem Bereich, wo die Lagerbestände niedrig sind, aber noch da. Und Rohstoffmärkte gehen immer in so einen Squeeze, das heißt in so eine rasante Aufwärtsbewegung, wenn die Lagerbestände weg sind. Das sieht man bei Öl, das sieht man bei Erdgas, das sieht man bei kleineren Rohstoffen. Das heißt, wenn wir weiter über diesem Niveau bleiben und die Lagerbestände dann mal weg sind, wir können leider das nicht genau auf den Punkt analysieren, weil es gibt dazu keine Daten. Man wird es sehen, dass dann plötzlich nämlich im Szenario 50, 60, 70, $80 fallen. Ja, und plötzlich Leute anfangen, über $100, $120 oder $200 Silber zu reden, was in der Industrie auch vorkommt. Aber ein wichtiger Punkt, der vielleicht in der Frage bei Silber nicht dabei ist, ist, wo kommt denn noch Silbernachfrage jetzt aktuell her? Der größte Nachfrager nach Gold, physisch, ist Indien. Man sagt immer hier Schmucknachfrage, Hochzeitssaison. Man sieht aber in Ländern wie Indien, in der Türkei oder auch in den Schmuckzentren wie Dubai, bei Goldpreisen bei 3.500 und höher, ja, also Frauen sind wertvoll, aber wie wertvoll, muss man dann sagen, Spaß beiseite. Der Trend geht dann von Gold auf Silberschmuck. Man sieht plötzlich eine Substitution, man kauft auch vielleicht auch als Dame eher den Silberschmuck als den Goldschmuck, weil plötzlich die Goldkette das Vierfache kostet. Weil man muss ja noch rechnen, dass die Verarbeitungskosten draufkommen. Ja, und wenn man sieht, die Preise sind so stark gestiegen, ja, vielleicht gehe ich dann doch auf Silber. Die industrielle Nachfrage nach Silber, wenn wir momentan drauf gucken, also die Zusatznachfrage nach Silber kommt aus der Hightech-Industrie. Das heißt, da reden wir wieder über KI, Datenzentren, Strom, Hightech und vor allen Dingen regenerative Energien, weil natürlich viel in das Punkt Photovoltaik geht. Das heißt, Silberoxid, man bedampft Photovoltaikplatten für die bessere Sonnenkollektion. Ja, ist kein Trend, der plötzlich aufhört, weil wir sehen ja einen Trend in regenerative Energien und wir sehen definitiv, wenn uns die KI nicht selber auslöscht als Menschheit, immer noch einen Trend Richtung Hightech, ja, mit neuen iPhone hin oder her. Das heißt, das sind Bereiche, die eher weiter zunehmen und die Produktion bei diesen Preisen, die steigt zwar auch, aber nicht in dem Ausmaß. Das heißt, das Defizit im Silbermarkt sieht über die nächsten Jahre unverändert aus.
Wir haben noch eine weitere Frage.
Wie sehen Sie die Entwicklung von Edelmetallen wie Platin, Rhodium, Palladium und woher kommen die Treiber? Wer kauft das?
Der Anfang ist vom Mikro noch verschluckt geworden, sorry.
Edelmetalle wie Platin, Rhodium, Palladium. Wer kauft es? Wer sind die Treiber? Wie sieht die Preisentwicklung aus?
Für den Anleger kaufbar sind ja Platin und Palladium und zu einem Teil Rhodium. Es gibt ein Rhodium-Produkt von den Kollegen der Deutschen Bank, wo man quasi liquide auch physisches Rhodium kaufen kann. Platin, Palladium kann man genauso wie ein Gold- und ein Silber-ETF kaufen, weil wegen der Marktgröße ist es ein bisschen kleiner. Platin, Palladium habe ich von den Fundamentaldaten ein bisschen unterschätzt. Ja, der Push-Effekt kam eher von Gold-Silber dieses Jahr. Platin, Palladium ist aber beides auch um 30% gestiegen im Fahrwasser von Gold, Silber. Was sich nicht mit meinen Analysen gedeckt hat, muss ich ganz ehrlich sagen, weil ich habe gedacht, der fundamentale Faktor macht diese Märkte momentan noch uninteressant. Ja, wir haben zwar schon Preise von $3,000 gesehen, sowohl bei Platin als Palladium, wenn man es über die Intradays hoch sieht. Jetzt sind wir bei 1.300 Palladium zu Platin und das 30% hoch. Ich hätte gedacht, man kann das mal für ein paar Jahre liegen lassen, ignorieren, weil es wirklich langweilig ist, weil der übermäßige Anteil geht halt in die AutoCAD-Technologie. Das heißt Katalysatoren als Ganzes, Luftreinigung, Filterung und davon der große Teil halt in die Automobilbranche. Das heißt, ein Revival der Verbrenner würde natürlich Platin, Palladium befeuern in dem Sinne. Ich habe gesagt, der Trend geht momentan zu 2040, 2050, dass wir einen Anteil von bis zu 50% Elektrofahrzeuge haben an der gesamten Fahrzeugproduktion. Und das ist ein Negativfaktor für Platin, Palladium. Ja, darum würde ich sagen, diese Märkte sind für einen gewissen Preis interessant. Sie sind jetzt dem Gold, Silber hinterhergelaufen. Ich finde sie aber auf dem aktuellen Niveau nicht so attraktiv, um Positionen aufzubauen. Zu halten, ja, weil diese Preise über einen Zeitraum von 4-5 Jahren mal auch gerne sich verdoppeln können. Ja, ein Platinpreis von $2,000 ist kein Problem, genauso wie Palladium. Ja, zum Hoch, bevor die im Dieselgate vor ein paar Jahren, war der Palladiumpreis bei fast $3,000. Ja, also da steckt viel Potenzial im Preis. Die Märkte sind auch sehr, sehr klein, das heißt schwankungsanfällig. Ja, aber die Fundamentaldaten machen es für mich nicht unbedingt das Kaufszenario wie bei Gold und Silber. Ja, also wenn ich sage, ich möchte irgendwie Geld in Edelmetalle anlegen und sage im physischen Bereich, ich glaube, mein persönlicher View ist, ich würde momentan Silber sogar größer gewichten als Gold. Gold als Nummer 2 wegen dem Preispotenzial. Und ich würde eine kleine Position Platin, Palladium halten. Rhodium ist für mich zu illiquide. Ja, ich bewege natürlich ein bisschen mehr Geld als institutioneller Anleger. Und es gibt da im Prinzip nur die Möglichkeit, um Rhodium den ETF zu kaufen. Der ist sehr, sehr klein. Ja, oder physisch Rhodium. Und das macht für einen Nicht-Rohstoffhändler eigentlich wenig Sinn, weil man es nicht mehr verkaufen kann. Kaufen kann man immer, aber verkaufen dann nimmer.
Vielen lieben Dank, Thorsten. Du bist ja auch noch ein bisschen hier in der BX Blogger Lounge. Also wenn noch Fragen sind, einfach auf Thorsten zugehen.
Genau, ich nehme Kaffee und ein Glas Bier oder Aperol Spritz.
Sehr gut. Eben, kann man sich sehr bequem machen bei uns. Vielen lieben Dank, dass du da warst. Ich freue mich schon auf unser nächstes Interview. Und für Sie oder für euch als Information, es geht um 11 Uhr hier weiter auf der Bühne zum Thema Wall Street versus Zürichsee versus Eurozone mit dem lieben Lars Erichsen, Tim Schäfer und dem lieben Thomas Sparkoyote, moderiert von meinem Kollegen David Kunz. Vielen lieben Dank. Spannend. Und einen schönen Börsentag.
Danke, Olivia. Hat Spaß gemacht.
Danke.